Guten Morgen. Mein Name ist Christian Rauschning. Wer mich noch nicht kennt hier, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und wir sind gerade mitten in der Predigtserie, wo es um Leidenschaft geht. Und diese Predigtserie hat immer den gleichen Aufbau. Nämlich, dass wir uns anschauen, für was brennt denn Gottes Herz? Wo hatte er Leidenschaft dafür? Und wir haben einen leidenschaftlichen Gott. Wir haben im Gebetsabend drüber geredet, wie Jesus die ganzen Leute aus dem Tempel rauswirft, die dort zu Händler und Handel getrieben haben und diesen ganzen Tempelbetrieb am Laufen gehalten haben und wie leidenschaftlich er da durchgegangen ist und gesagt hat, mein Haus soll ein Bethaus sein. Wir haben einen leidenschaftlichen Gott und wir können immer wieder schauen, für was brennt denn sein Herz? Wo sind seine Leidenschaften? Wo ist er richtig emotional? Und der Punkt ist, dass wir immer wieder als seine Nachfolger an sein Herz kommen. Gucken, wo sind die Momente, wo sein Herz unser Herz entzünden darf? Wo darf mein Herz wieder weich werden für die Sachen, die er da, für was sein Herz brennt, soll auch mein Herz brennen? Dieser Satz, der bewegt mich immer wieder und ich hoffe, er bewegt uns als Gemeinde da auch immer wieder. Wir haben für uns als Skala mal vor 2-3 Jahren festgelegt, für was unser Herz brennen soll. Und der Satz heißt, als Gemeinschaft setzen wir uns leidenschaftlich ein, um bei Gott Heimat, Liebe und Bestimmung zu finden und andere auf diesen Weg einzuladen. Auch wir haben die Leidenschaft uns aufs Herz geschrieben und deshalb ist diese Predigtserie uns auch so wichtig. Wir haben die letzten Wochen darüber gehört, was es bedeutet, leidenschaftlich für Gott zu sein. Der Marcel Locher hat darüber gepredigt, dass wir keine High-Five-Christen sein sollen, die bloß kurz eine Berührung bei Gott wollen und dann wieder abdüsen, sondern dass wir Christen sind, die Gott an die Hand nehmen, die sich von ihm führen lassen. Wir hatten es letzte Woche um die Hirten, dass wir berufen sind, Hirten zu sein für andere Menschen, dass wir Menschen zum frischen Wasser führen, dass es da Menschen gibt, die erschöpft und verdurstet sind und die das brauchen, dass wir einen Hirtendienst anfangen, dass wir Menschen sind, die andere zum frischen Wasser bringen. Und was wir heute reden wollen, ist die Leidenschaft für Gemeinde. Thomas hat es ja schon kurz geteasert, dass es relativ leicht ist, drüber zu reden nach so einem Samstag, wo ganz viele Leute Leidenschaft gezeigt haben. Also wer bei 34 Grad freiwillig bereit ist, noch an den 300 Grad heißen Flammkuchenofen zu stehen, das macht man nicht, wenn man nicht eine gewisse Leidenschaft für Gemeinde hat und auch Lust drauf hat. Ich möchte aber trotzdem heute in der Predigt ein bisschen einen Schlenker machen und drüber reden, dass es ganz oft an unserer Beziehung zur Gemeinde wirklich hakt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Gemeinde denkt, ob ihr da euch total freut, ein offenes Bild habt und sagt, ja, ich freue mich über Gemeinde, über Gemeinschaft. Mir geht es oft so, dass ich mit Menschen rede, die von Gemeinde verletzt sind, die eher ein distanziertes Verhältnis zur Gemeinde haben, die auch ja eine Tendenz haben, auch schlecht über Gemeinde zu reden. Und die Punkte, die möchte ich kurz ansprechen, woran das liegen könnte. Und ich habe mal bloß 3 rausgegriffen von vielen, die es wahrscheinlich gibt. Der eine Punkt ist, in Gemeinde menschelt es immer. Wir haben manchmal so das Bild, Gemeinde muss doch so ein heiliger Ort sein. Und da, wo Christen zusammenkommen, da darf doch keine Verletzung mehr passieren. Da darf doch nicht mehr das passieren, dass man sich gegenseitig auf den Senkel geht. Und alle müssen doch schon irgendwie so Jesus-ähnlich sein, dass, wenn ich hierher komme, alle genau so sind, wie ich es gern hätte. Und das funktioniert aber nicht. Ich weiß es an mir selber, wie oft ich scheitere in meinem Leben und das allein täglich. Ich weiß, dass es bei dir genauso ist, dass es auch im Umgang miteinander immer wieder scheitert und mir doch mal ein blödes Wort rausrutscht und ich doch mal jemand anschnauze, weil es mir einfach gerade zu warm ist oder was auch immer, mir eine Laus über die Leber gelaufen ist. Und das passiert immer wieder, dass wir merken, Gemeinde ist auch ein Ort, wo es Verletzungen gibt, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen auch aus ganz unterschiedlichen Kulturen, Gesellschaftsschichten zusammenkommen. Das ist Gottes Idee von Gemeinde, aber das führt immer wieder dazu, dass hier Dinge aufeinandertreffen, die schwierig sind. Und Gemeinde als den vollkommenen Ort zu sehen, wo nichts mehr schwierig ist im Miteinander, ich glaube, den Gedanken, von dem müssen wir uns so vielleicht schrittweise etwas absetzen. Gemeinde, und da komme ich nachher noch drauf, sollte der Ort sein, wo wir es lernen, zu streiten und uns wieder zu versöhnen. Aber Gemeinde sollte nicht der Ort sein, wo es keinen Streit gibt. Das funktioniert nicht. Ein zweiter Punkt ist, ich merke immer mehr, unsere Gesellschaft geht immer mehr in eine Egozentrik. Was meine ich damit? Dass es immer mehr um mich und meine Bedürfnisse geht. Ich will das, das und das. Ich wünsche mir ein Lobpreisteam, das genau nur bei 92 Dezibel spielt, das nicht so laut ist. Ich will eine Gemeinde, wo es keinen Bass gibt. Ich will eine Gemeinde, wo es keinen Nebel und Rauch gibt. Ich will aber eine Gemeinde, wo junge Familien sich wohlfühlen. Ich will das und das und das. Und was ist überhaupt für mich hier geboten in der Gemeinde? Wo werden meine Bedürfnisse gesehen? Wo geht's mal um mich? Ich glaube, dieser Punkt, das trichtet uns unsere Gesellschaft so ein. Du musst mehr auf dich schauen. Ist der Begriff, der mich immer wieder triggert, ist da dieses Me-Time haben. Ich brauche mehr Zeit für mich und meine Bedürfnisse. Und es stimmt, es ist wichtig, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Aber wenn das der erste Punkt ist, mit dem ich in Gemeinde reingehe, wirst du über kurz oder lang enttäuscht werden. Gemeinde ist der Ort, wo du dich einbringen kannst, wo du was reinbringen kannst und wo du durch das, welche Begabungen du hast, über das, was du an Charakter, an Persönlichkeit, an Erlebnissen mit reinbringst, andere Leute davon profitieren können. Und es funktioniert nur, wenn es ein Geben und ein Nehmen ist. Du wirst merken, wenn du da draußen am Flammkuchenofen gedient hast und dich eingebracht hast und andere Leute dafür dich freundlich angelächelt haben, weil sie gemerkt haben, hey, du hast da wirklich was geleistet für sie, dieses Geben und Nehmen. Das ist das, wie Gemeinde funktioniert. Aber es funktioniert nicht nur in dieser Nimm-Mentalität. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen schauen müssen, was machen wir damit? Ich kenne Menschen, ich habe vor kurzem mit einem gesprochen, der jetzt wieder zurück ist in meine alte Gemeinde, aus der ich komme. Der hat mir erzählt, in den 8 Jahren, wo ich jetzt hier aus meiner alten Gemeinde raus und in die Skala gekommen bin, war er in 6 Gemeinden. Und das während Corona, also war ja noch Lockdown dazwischen und so. Aber er hat es geschafft, in 6 Gemeinden zu sein. Und er hat mir erzählt, welche Gemeinde ihn wie verletzt hat und welche Gemeinde nicht das bietet, was er will. Und warum er jetzt wieder in die alte zurück ist. Aber er ist sich auch nicht sicher, ob er da bleibt. Weil, also da zur Zeit, die Predigten. Oh. Und nach dem Gespräch habe ich mir gedacht, boah, krass, wie wir geprägt sind. Dass wir geprägt sind, nicht auf Gemeinschaft, auf ein Miteinander, auf einen ich brauche meinen Bruder und meine Schwester an meiner Seite, sondern ich gehe dahin, wo meine Bedürfnisse gestillt werden. Ein letzter Punkt, der viel mit den Menschen zusammenhängt, aber ich merke immer wieder, dass Gemeinde ein Punkt ist, wo wir über Einigkeit und über Versöhntheit reden müssen. Und das nicht in einem rosa-roten Blümchen, Dingsbums, Wolken, Gedöns, sondern nach dem Motto, hier darf kein Streit sein, sondern ich glaube wirklich, dass wir drüber reden müssen, wo ist das, wo wir Einigkeit haben. Und wenn der letzte Punkt ist, dass wir Einigkeit da drin haben, dass wir alles Menschen sind, die Jesus brauchen, die von ihm erlöst wurden und deshalb mit ihm zusammen unterwegs sind, wenn das der letzte Punkt ist, wo wir uns darauf einigen können, dann reicht das auch als Gemeinde schon. Und dann gibt's ganz viele Stilfragen außenrum, die müssen wir vielleicht manchmal gar nicht so arg diskutieren. Da hilft es vielleicht, wenn wir aufhören, uns auf diese Streitfragen zu konzentrieren, sondern mehr darauf zu konzentrieren, was will denn Gott von uns als Gemeinde? Wo dürfen wir ein Licht in diese Welt sein, anstatt uns mit uns selber zu beschäftigen und uns selber in irgendwelchen Streit zu verhängen? Und was mich immer wieder noch schockt, ist nicht, dass Christen streiten, aber was mich schockt ist, dass es Christen gibt, die über Jahre unversöhnt sind. Die es nicht auf die Reihe kriegen, zu ihren Mitchristen zu gehen und zu sagen, guck mal, das hat mich damals verletzt. Ich möchte dir vergeben. Kannst du mir vielleicht auch vergeben? Hey, uns ist so viel vergeben worden in unserem Leben von Jesus. Wir haben so viel Lasten, die er für uns ans Kreuz getragen hat. Aber wir kriegen es nicht hin, unserem Bruder mal zu vergeben, weil der vor 14 Jahren uns mal schräg angeguckt hat oder mal ein blödes Wort zu uns gesagt hat. Das ist eine Sache, wo ich denke, das kann nicht sein. Und da müssen wir, glaube ich, einen Schritt weiter gehen, zu sagen, hey, wir lernen es zu versöhnen. Wir lernen es, dass ich aktiv auf Menschen zugehe, wenn ich verletzt wurde. Und so spreche das aus, spreche Vergebung aus und bitte um Vergebung da, wo ich verletzt habe. In dem Miteinander, glaube ich, das wäre was, wo Gemeinde wieder ein bisschen harmonischer funktionieren könnte oder wo diese Idee von Gemeinde vielleicht ein bisschen aufkommen könnte. So, genug negative Vorrede für heute. Lasst uns gucken, wo brennt Jesus Herz für Gemeinde. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus Epheser 5, der nicht direkt von Jesus stammt, sondern von Paulus, aber der darüber spricht, über das diese Beziehung von Jesus zur Gemeinde. Es geht eigentlich im Kontext darum, wie Männer mit Frauen umgehen sollen und wie Frauen mit Männern umgehen sollen. Und ich lese euch mal vor, was Paulus den Männern als Tipp gibt. Übrigens, Paulus war unverheiratet. Ich würde immer vorsichtig sein, wenn unverheiratete Tipps geben für Ehe. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie heilig zu machen. Durch das Bad im Wasser und durch sein Wort wäscht er sie rein. Denn er wollte seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken, Falten und sonst etwas derartiges. Vielmehr sollte sie heilig und makellos sein. Das ist dieses Herz Jesu für uns als seine Gemeinde. Er gibt sein Leben für uns. Und wir haben ja oft sowas Individualistisches in unserer Gesellschaft. Jesus ist für mich gestorben. Und es stimmt. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Aber er ist auch für uns als Gemeinschaft gestorben. Und er hat uns auch als Gemeinschaft gerufen, seine Braut zu sein. Was für ein schönes Bild. Er könnte ja auch, wir hatten letzte Woche das Bild von der Herde und den Schafen. Das ist jetzt weniger schön. Also wenn du mal bei so einer Schafherde warst, die stinkt, die ist dreckig. So, also hier redet jetzt Jesus plötzlich von seiner Braut. Und in der Bibel wird das Bild immer wieder aufgegriffen, sagen, es gibt irgendwann dieses große Hochzeitsfest, wo Jesus wieder zurückkommt zu seiner Gemeinde, wo wir zusammen feiern, wo er uns begrüßt und einen Tisch vorbereitet hat, ein Riesenfest für uns wirft. Das sind die Bilder, die Jesus benutzt dafür. Und mein Gefühl ist, dass wir das oftmals nicht wirklich bis an unser Herz ranlassen. Mein Gefühl ist, wir reden drüber, ja, wir sind die Braut Jesu als Gemeinde, aber ist da noch eine Liebesbeziehung? Ist noch dieses, spürst du das, was für eine Liebeserklärung Jesus an dich macht, wenn er sagt, du bist meine Braut. Ich habe dich als Gemeinde gerufen, dass ihr meine Braut sein sollt. Und er geht für diese Braut sogar in Vorleistung. Er macht alles, damit seine Braut das wird, wo er sie haben will. Er wäscht seine Braut rein, er erlöst sie, er geht ans Kreuz für sie, er guckt, dass kein Makel mehr da ist, keine Falten mehr da ist. Eigentlich wäre das doch Job der Braut, oder? Aber bei Jesus läuft es andersrum. Jesus macht es für uns. Und er kommt in diese Welt, er zeigt uns, wie ein Leben auf der Erde gut funktionieren kann, ohne Schuld und Sünde. Er zeigt uns, wie ein Miteinander funktionieren kann als Gemeinschaft, gibt uns sowas wie eine Bergpredigt mit, was uns eine richtig gute Anleitung ist dafür, wie das im Miteinander funktionieren kann zwischen uns Menschen. Und er nimmt unsere ganze Schuld und Sünde und alles Falsche, was ich in meinem Leben habe, was du in deinem Leben hast, nimmt es mit ans Kreuz und stirbt dafür. Was für ein Bräutigam, oder? Spürst du das noch, dass da eine Liebeserklärung Gottes für dich da ist, wenn er sagt, du bist meine Braut? Und wir haben ja schon drüber geredet, diese Liebe, die Gott da für uns hat, das ist unsere Inspiration, die unser Herz neu erreichen darf. Ich weiß nicht, ich empfinde immer wieder als Pastor eine hohe Verantwortung, dass Gott mich eingesetzt hat, für seine Braut zu sorgen. Und ich muss immer wieder aufpassen, dass ich nicht derjenige bin, der schlecht über was redet, was Jesus liebt. Und vielleicht ist es auch dein Punkt, wo Gott neu dein Herz für Gemeinde und Gemeinschaft entzünden darf. Dass du nicht immer bloß die Makel siehst und das, was noch falsch läuft und das, was noch schief ist, sondern auch spürst, wie Jesu Liebe für seine Gemeinde da ist. Lass uns mal inspirieren davon, was das bedeuten würde in dem Verhältnis zu meinen Mitchristen. Der erste Johannesbrief ist da ziemlich krass. Und wir lesen das mal zusammen, was da Johannes an die Gemeinde mitgeht im Umgang miteinander. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, also Jesus. Und wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Krasser Schwenk, oder? Hey, wie sollte meine Beziehung zu meinen Mitchristen sein? Meine Beziehung zur Gemeinde? Das sollte auch eine Liebesbeziehung sein. Und ich weiß, ich habe extra diese Vorrede vorgehalten, wo es vielleicht manchmal auch nicht so ist. In 1. Johannes 2 geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wer das behauptet, dass er Gott liebt und seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Der haut dann nochmal einen drauf, der Johannes. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns klar werden, wir sind hier kein Hasenzüchterverein. Wir sind nicht diejenigen, wo es Parteiungen gibt in der Gemeinde. Wir haben mal einen Hasen gekauft bei einem Hasenzüchter, der in einem Verein war. Und der hat von dem Vereinsvorsitzenden die Auflage bekommen, dass alle Hasen, die den schwarzen Fleck an dem einen Ohr hatten, dass die nicht weiter gezüchtet werden dürfen und die sollte er bitte keulen. Und dann gab es eine Fraktion, und er hat sich überlegt, ob er sich jetzt aus dem Hasenzüchterverein rauslöst, einen neuen Hasenzüchterverein gründet, die auch diese schwarzen Flecken an dem weißen Ohr erlauben. Wir sind kein Hasenzüchterverein, sondern wir sind gerufen zu einer Liebesbeziehung zueinander. Hier braucht es keine Opposition in der Gemeinde und kein, wir machen die Parteiung, die für das ist und die für das ist und die das macht und die kümmern sich um das. Hier geht es um eine Gemeinschaft, die in der Liebe zusammensteht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir immer wieder mal uns überprüfen in unserem Denken so. Wir als Deutsche denken ganz oft in so Vereinswesen. Und ja, unsere Rechtsform ist ein Verein, wir sind sogar eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und so. Aber hey, darum geht's nicht. Es geht darum, dass Jesus ein Bild von Gemeinde hat, wo es heißt, hey, wenn du Gott liebst, dann bist du herausgefordert, auch deinen Bruder und deine Schwester zu lieben. Und das ist oftmals eine Herausforderung. Das ist oftmals nicht ganz so leicht. Der Epheserbrief gibt uns da ganz lebenspraktische Tipps und wir lesen mal Epheser 4, die Verse 1 bis 4. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut, Sanftmut und Geduld ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ich finde das so schön lebenspraktisch. Da steht nicht nur, ach, seid immer alle eine Seele und seid alle so eng miteinander, sondern es steht, hey, ertragt euch. Und ja, es gibt Tage, da kann ich das nachempfinden. Und es gibt Tage, da ist mehr Liebe da und ein bisschen mehr als nur ertragen. Aber ich finde es so schön, wie der Paulus hier in dem Epheserbrief sagt, hey, ihr habt eine Berufung als Gemeinde und er zeigt euch diese Berufung doch würdig. Wir haben als Gemeinde für uns geklärt und haben gesagt, hey, es gibt Werte, die wir haben wollen. Wir wollen als Gemeinde gemeinschaftlich uns zusammen unterwegs sein. Wir wollen inspiriert vom Heiligen Geist sein. Wir wollen eine lebendige Gemeinschaft und wir wollen wegweisend nach außen sein, um Menschen von außen einen Weg zu Jesus zu führen. Diese vier Punkte von unserem Herz der Skala sind uns wichtig und das dürfen wir irgendwie mit Leben füllen. Das dürfen wir irgendwie ja auch würdig leben. Hey, wenn du von gemeinschaftlich redest, aber hier ist nur Zoff im Haus, dann ist das nicht würdig. Okay? Dann ist es nicht würdig dem, was Gott als Berufung auf diese Gemeinde gelegt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da immer wieder uns auch korrigieren lassen, uns helfen lassen, zu sagen, hey, wo können wir mehr in ein Miteinander kommen? Wo können wir mehr in ein Unterstützen kommen, in ein Miteinander auch tragen? Dieses Ertragen kann man ja auch so sehen, dass sie sagen, hey, es ist unsere Aufgabe, dass wir unsere Geschwister tragen, da wo sie schwach sind. Es ist unsere Aufgabe, dass wir ihnen zur Seite stehen, dass wir nicht aus 2 Meter Entfernung den Finger drauf zeigen und sagen, hey, also du hast da gerade aber ziemlich Sünde in deinem Leben, sondern dass wir uns neben ihn stellen und ihn tragen in dem Moment, wenn es ihm nicht gut geht. Was heißt es für uns würdig, miteinander unsere Berufung zu leben? Wie müssen wir dazu unsere Gruppen, unsere Gemeinschaft gestalten? Wie muss es funktionieren? Wie darf es auch funktionieren, wenn wir über würdig der Berufung reden? Und ich finde es spannend, was dann kommt an Charaktereigenschaften, die Paulus sagt, das hilft euch dabei. Es hilft uns Demut, Sanftmut und Geduld. Das sind diese drei Charaktereigenschaften und der geneigte Bibelleser weiß auch, dass das zu den Früchten des Heiligen Geistes gehört, wo wir uns immer wieder nach ausstrecken dürfen, dass wenn wir es nicht haben, wenn ich ungeduldig bin, wenn meine Sanftmut so richtig da weggleiten ist, dass ich mich nach dem Heiligen Geist ausstrecke und sage, Heiliger Geist, ich brauche es wieder. Ich brauche in der Beziehung zu dem und dem, ich brauche mehr Sanftmut. Und ich glaube, diese Haltung von Demut, zu sagen, ich nehme mich nicht so wichtig, ich bin nicht der Angeber, der weiß, wie es läuft und ich gehe zu den Leuten und erzähle ihnen, wie sie doch ihr Leben zu leben haben, sondern dass ich mit dieser Demut komme, zu sagen, ich bin genauso auf dem Weg wie mein Mitchrist. Ich bin genauso Nachfolger Jesu, ich bin genauso ein Gefallener, der immer wieder auf die Schnauze fällt und der es braucht, dass Jesus ihn aufrichtet und sagt, ja, guck mal, ich vergebe dir wieder und wieder und wieder und wieder und jetzt geh mit mir den Weg, den du gehen willst. Ich glaube, wenn ich in der Demut in eine Gemeinschaft reinkomme und nicht derjenige bin, der es besser weiß, wie alle anderen zu sein haben, das hilft in dieser Versöhntheit, in dieser Beziehung zueinander. Demut, Sanftmut und Geduld. Vielleicht gehst du kurz mal im Kopf durch, so welche Begegnungen du in der Gemeinde in den letzten Tagen und Wochen hattest. So ein Sommerfest, da waren ja viele bei sehr heißem Wetter zusammen. Es gab, glaube ich, einige Situationen, ja, wo vielleicht dich jetzt erinnerst, da hätte ein bisschen mehr Sanftmut gut getan, ein bisschen mehr Geduld mit den Menschen. Vielleicht gibt es so Sachen, wo du auch merkst, das ist diese Charaktereigenschaft des Heiligen Geistes, die brauche ich gerade mehr in meinem Leben für diese Gemeinde, für diese Gemeinschaft. Und ich würde dich bitten, dass du jemand bist, der sich danach auch ausstreckt. Dass wir alle zusammen uns auf diesen Weg machen, zu sagen, hey, ich will mit meinen Mitchristen mit mehr Sanftmut umgehen, mit mehr Demut, mit mehr Geduld, als ich es bisher hatte. Und als letztes, lass uns die Einigkeit im Geist wahren. Was bedeutet das? Ich glaube, das bedeutet das, dass wir immer wieder den Heiligen Geist ganz praktisch in unserem Leben brauchen. Ich glaube, das bedeutet das, dass wenn ich mit jemand gestritten habe, dass ich dann auf diese feine Stimme vom Heiligen Geist in meinem Ohr höre, der sagt, geh doch hin und versöhn dich wieder. Der mir sagt, hey, du hattest vielleicht recht, aber du warst lieblos. Geh hin und bring die Beziehung wieder in Ordnung. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Stimme gehört habe und wie oft ich dem nachgegangen bin oder wie oft ich es versucht habe, sie zu ignorieren. Es funktioniert nicht. Der Heilige Geist ist da ziemlich aufdringlich bei mir und ich hoffe, er ist bei dir auch noch. Und wenn das nimmer ist, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Dann solltest du darum bitten, dass der Heilige Geist wieder neu zu dir spricht in diesen Situationen und wieder neu dir ein Feingefühl dafür gibt, wann es der Moment ist, wann ich derjenige sein muss, der wieder Einigkeit herstellt. Ich habe in ganz vielen Situationen recht. Also denke ich mindestens. Aber dieses Recht haben ist nicht der Trick, wie man Gemeinde baut. Recht haben ist nicht der Punkt, wie man miteinander in Gemeinschaft kommt. Sondern es geht um den Liebesfaktor. So, wie lieblos war ich bei der aller Rechthaberei? Und wo muss ich in eine Demut reinkommen, zu sagen, hey, es ist mir egal, dass ich recht habe. Ich entschuldige mich trotzdem. Wir hatten vor kurzem eine Diskussion im Büro, wo es auch darum ging, dass wir jemanden verletzt haben und irgendwie über Umwege kam das Thema zu uns und wir haben im Büroteam darüber geredet und wir waren uns keiner Schuld bewusst. Wir haben gesagt, eigentlich haben wir nichts falsch gemacht, aber die Person war verletzt von uns. Und wir waren uns einig, es ist egal, ob wir irgendwas falsch gemacht haben, wir gehen trotzdem hin und entschuldigen uns. Und ich glaube, diese Demut ist es, die Gemeinschaft wieder herstellt, die eine Einigkeit im Geist herstellt. Und da will ich euch bitten, dass ihr auf diese feine Stimme vom Heiligen Geist hört, dass wir eine Gemeinschaft sind, die keine Unversöhntheiten über Jahre hier zulassen, sondern die immer wieder Dinge auch wiederherstellen in der Liebe, in der Gemeinschaft, in der Einigkeit, weil wir auf diese Stimme vom Heiligen Geist hören. Ich glaube, dass das Gottes Herz für Gemeinde ist. Das ist das, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat. Und ich möchte euch drei Punkte mitgeben, so als Schritte, die ihr vielleicht mitnehmen könnt in euren Alltag. So. Prüft doch nochmal, ob euer Herz und Gottes Herz zur Gemeinde, ob das ähnlich ist. Und wenn ihr merkt, da ist ganz viel Bitterheit, da ist ganz viel Verletztheit, dann sucht Gottes Nähe. Dann sucht diese Nähe, wo Gott dein Herz nochmal neu berühren darf und das wiederherstellen darf. wieder Dinge gesund bringen darf. Und ein Punkt, den ich bloß gestreift habe vorher in der Predigt, der mir aber sehr wichtig ist, lass Nähe zu deinen Geschwistern zu. Wenn du dich verabschiedet hast während Corona auf deinem Sofa und bloß noch in deinem Wohnzimmer Livestream geguckt hast, lass wieder zu, dass Menschen auch wieder nah an dich rankommen, dass sie dich berühren können, dass sie in deine Nähe kommen. Wie gesagt, dieses Ertragen funktioniert nicht aus der Distanz. Wir Menschen haben so einen Reflex, dass wenn Leute uns verletzen, dass wir auf Distanz zu ihnen gehen und dass wir uns möglichst weit von ihnen weghalten, so nach Motto, dann kann mich ja niemand mehr verletzen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das aus einer tiefen Verletztheit heraus, dass wir auf Distanz zu Menschen gegangen sind. Und die einzige Möglichkeit, wieder Einigkeit herzustellen, wieder Versöhntheit herzustellen und Gemeinde vor allem auch so zu leben, wie Gott es will, ist Nähe. Dass du Menschen in dein Wohnzimmer einlädst, dass du Menschen an deinen Tisch ranlässt, dass du zu Menschen gehst, die dich verletzt haben und wieder Beziehung herstellst und wieder in eine gesunde Versöhntheit mit ihnen kommst, in eine Einigkeit mit dem Heiligen Geist. Wenn du dir es abgewöhnt hast, Menschen an dich ranzulassen, dann gewöhnst du dir wieder an. Anders funktioniert Gemeinde nicht. Gemeinde ist kein Punkt, wo du hier als Zuschauer sonntagmorgens 1,5 Stunden in Gottesdienst hockst und das von hinten aus der letzten Reihe so beobachtest. Was machen die da alle da vorne? Ach, war nett oder war auch nicht nett. Und ach, der Lobpreis war ein bisschen, und der Prediger, könnte auch mal abnehmen. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, was man für Gedanken hat. Aber war so, was mich vielleicht manchmal umtreibt. Aber ich würde euch bitten, kommt wieder in diese Nähe, kommt wieder in diese Beziehung rein, kommt wieder in dieses sich einlassen auf Menschen. Tragt einander, wenn ihr schwere Zeiten habt. Und ertragt einander, wenn euer Mitchrist gerade ein bisschen schwierig ist. Halt's aus, in der Sanftmut, in der Demut, in der Geduld. Und lass es nicht zu, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo es Unversöhntheit gibt. Lass es einfach nicht zu. Ich weiß, es ist ein bisschen ein egoistisches Argument, aber dem meisten Schaden, was Unversöhntheit macht, ist nicht bei dem Mitchristen, sondern bei dir. In deinem Herz wächst eine bittere Wurzel und die muss raus. Da ist kein Platz für den Heiligen Geist in dem Moment, wenn du es zulässt, dass Unversöhntheiten in deinem Herzen rumgetragen werden.